Der Beamer ist an, da könnt ihr es lesen. Ich denke, ich lese jetzt mal einmal im Ganzen vor. Und zwar fangen wir an im Vers 3 und lesen bis 9, aber das kann da stehen bleiben. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Denn Gott hat für seine Kinder ein unvergängliches Erbe, das rein und unversehrt im Himmel für euch aufbewahrt wird. Und in seiner großen Macht wird er euch durch den Glauben beschützen, bis ihr das ewige Leben empfangt. Es wird am Ende der Zeit für alle sichtbar offenbar werden. Freut euch deshalb von Herzen. Vor euch liegt eine große Freude, auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Dies dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Er wird erprobt, so wie Gold im Feuer geprüft und geläutert wird. Und euer Glaube ist Gott sehr viel kostbarer als bloßes Gold. Wenn euer Glaube also stark bleibt, nachdem er durch große Schwierigkeiten geprüft wurde, wird er euch viel Lob und Herrlichkeit und Ehre einbringen an dem Tag, an dem Jesus Christus der ganzen Welt offenbar wird. Ihr liebt ihn, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. Obwohl ihr ihn nicht seht, glaubt ihr an ihn. Und schon jetzt seid ihr erfüllt von herrlicher, unaussprechlicher Freude. Ihr erreicht ja das Ziel eures Glaubens, nämlich die Rettung eurer Seelen. Amen. Das ist der Bibeltext von heute. So, und wir werden das so machen, wie wir es die letzten Male auch gemacht haben, nämlich Vers für Vers uns das anschauen. Zuerst der Vers 3. Gelobt sei Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. So, fangen wir mal vorne an. Gott und Vater von Jesus, ist klar, der hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Was bedeutet, dass wir wiedergeboren sind? Heißt das, dass wir ein zweites Mal, oder dass unsere Mutter ein zweites Mal mit uns schwanger war und dann in die Entbindungsklinik musste, mit Hebamme und Arzt und allem drum und dran? Das ist es nicht. Sondern es geht um den Geist, der in uns ist, der Heilige Geist, oder anders gesprochen könnte man auch sagen, vorher, bevor wir diese Wiedergeburt erlebt haben, waren wir geistlich tot. Unser Geist war tot. Möglicherweise waren wir auch in einer toten Religion. Einige von uns, das weiß ich, waren vorher andersgläubig. Es war keine lebendige Religion, keine in dem Sinne lebendige Religion mit einer Beziehung zu Gott, sondern es war ein Erforschen, ein vielleicht auch Lernen, was man tun muss, wie man sich verhalten muss und ein sich üben in guten Werken. Aber es war tot. Es bringt kein Leben hervor. Also das ist, wenn der Geist tot ist. Ne? Menschen, die Jesus noch nicht angenommen haben in ihrem Herzen, bei denen ist der Geist noch nicht geboren, noch nicht entwickelt. Er ist tot, er kann nicht sehen. Aber dadurch, dass wir Jesus in unser Herz aufnehmen, werden wir geistig neu geboren. Weil wir jetzt was erkennen können, was wir vorher nicht sehen konnten. Also man könnte auch sagen, unser Geist öffnet seine Augen und erkennt das. Das ist die Wiedergeburt. Neben Körper und Seele haben wir ja auch einen Geist. Die Seele ist so das Emotionale, der Körper ist klar, ne? Das ist, was wir sehen. Auch die Sinne, die wir da haben, ne, die Augen, die Nase, die Ohren, die Haut, die fühlen kann. Aber der Geist ist eben die Stelle in uns, die wir nicht finden können. Die würde in keiner Operation, könnte man die hervorholen. Aber das ist der innerste Punkt in uns, der in Kontakt es mit dem Heiligen Geist, mit Gott, wo wir auch drüber einfach Gottes Reden empfangen oder seine Zuversichten, Eindrücke kriegen vielleicht. Es gibt Leute, die haben geistliche Bilder, die kriegen Eindrücke, Träume. All das ist der geistliche Bereich und das meint, dass wir neu geboren sind. Eine andere Bibelstelle sagt uns auch, dass wenn wir den neuen Geist kriegen, dass unser Herz verändert wird, dass aus einem harten, steinernen Herzen ein fleischliches Herz wird. Und das ist das Besondere an der Wiedergeburt. Wir haben uns heute Morgen noch darüber unterhalten, was für ein Wunder das eigentlich ist, wenn ein Mensch zum Glauben kommt und eben, wir würden jetzt sagen, sein Charakter sich auf einmal verändert, dass die Leute in seiner Familie, in seinem Umfeld erkennen, mit dem ist hier was passiert, der ist anders als vorher. Und vorher hatte er ein hartes, ein Herz aus Stein, sagt die Bibel, also er war verhärtet, er war nicht geistlich empfänglich, er war auf sich selber vielleicht fokussiert, so dass es nur um ihn selber geht. Und wenn Gott uns dieses harte Herz nimmt und ein fleischliches gibt, dann kriegen wir ein wachsweiches Herz, ein Herz, was mitfühlen kann, was Dinge erkennen kann, die vorher verborgen waren, was weinen kann auch über andere. Als wir eben für die verfolgten Christen in Afrika gebetet haben, als Mary gebetet hat, da liefen mir die Tränen. Und ich habe jetzt gar nicht an Menschen gedacht, aber ich war, mein Herz, meine Seele, mein Geist, alles war so berührt, auf einmal von auch Gottes Mitfühlen für die verfolgten Menschen, dass mir die Tränen liefen. Und das ist das weiche Herz, was Gott uns schenkt. Das können wir nicht produzieren. Das ist damit gemeint. Und dann steht im zweiten Satz, jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Eine lebendige Hoffnung. Ein interessantes Wort. Das hat mit Glauben zu tun, denke ich. Und man kann hoffen oder hoffen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten zu hoffen. Man kann hoffen, dass irgendwas gut geht. Das ist so ein Bangen und Hoffen, so ein vages Glauben. Und man kann eine Gewissheit haben. Das ist eine Hoffnung, die feststeht. Und diese Bibelstelle spricht von dieser Gewissheit der Hoffnung. Also eine lebendige Hoffnung, eine tiefe Hoffnung, eine Hoffnung mit Fundament. Und auch das würde nicht funktionieren ohne den Heiligen Geist. Wenn der Heilige Geist uns nicht diese innere Bestätigung in uns selber, in unserem inneren Geist geben würde, dann würden wir bangen, also hoffen im Sinne von hoffentlich geht's gut, hoffentlich hat's gereicht, hoffentlich hat Gott mich jetzt doch angenommen. Und das ist, was Menschen, die nicht mit Jesus leben haben, die in Religion sind, die haben diese bange Hoffnung. Aber wir haben diese, habe ich in der letzten Botschaft auch gesagt, diese Heilsgewissheit. Wir wissen, dass unsere Hoffnung existent ist, dass sie real ist, dass sie zum Ziel führt, dass es einen Sinn macht, dass es eine Gewissheit gibt und nicht hoffentlich hat es jetzt doch funktioniert. So, dann Vers 4. Na? Harald, kannst du es weitermachen? Ich krieg's hier nicht. Denn Gott hat für seine Kinder ein unvergängliches Erbe, das rein und unversehrt im Himmel für euch aufbewahrt wird. Ein unvergängliches Erbe. Es geht also um was erben. Und weil wir durch Jesus Christus, der unser Bruder ist. Und wenn man Geschwister ist, hat man den gleichen Vater, hat man die gleichen Eltern. Also sind wir durch Jesus, der unser Bruder ist, zu Kindern Gottes geworden, sind wir rechtmäßige Erben, wie auch ein Adoptivkind in einer Familie erbberechtigt ist. Und durch diese Neugeburt, über die ich eben gesprochen habe, sind wir sogar noch mehr in dieser Familie als ein Adoptivkind. Wir haben das Blut von Jesus für uns in Anspruch genommen. Wir sind jetzt mit Jesus blutsverwandt. Wir sind rechtmäßige Erben des Vaters. So, und was erben wir? Kriegen wir dann so und so viel Prozent, so und so viel Kinder, wie das so gesetzlich aufgeteilt ist? Nein, wir erben alles. Wir werden mit Christus gemeinsam in diesem Erbe, das ist die Ewigkeit, leben. Und hier steht, dass das Erbe rein und unversehrt für uns im Himmel aufbewahrt wird. Das finde ich sehr interessant. Das heißt, da kommt nichts dran. Wir brauchen uns da gar keine Sorgen machen. Gott passt auf. Es ist geschützt und sicher. Es ist unvergänglich. Und Gott selbst bewacht es und passt auf. Ja, das, denke ich, ist zum Erbe auch schon ziemlich alles gesagt. Dann gehen wir mal weiter auf Vers 5. Und in seiner großen Macht wird er euch durch den Glauben beschützen. Jetzt geht es um uns. In seiner großen Macht wird er uns durch den Glauben beschützen, bis wir das ewige Leben empfangen. Es wird am Ende der Zeit für alle sichtbar offenbar werden. So wie wir das heute Morgen auch schon in dem Bericht gehört haben, wir sind momentan in einer Zeit der Unsicherheit und des Kampfes in Herausforderungen. Wir sind noch auf dieser Welt, in diesem Leben. Jetzt sind wir noch nicht oft da, wo wir hinhoffen, was kommt. Wir sind noch jetzt und hier. Und hier gibt es viele Schwierigkeiten zu überwinden, viele Hürden, viele Kämpfe zu kämpfen. Und diese Bibelstelle macht auch eindeutig klar, dass das Leben eben nicht nur Honigschlecken ist. Wir haben Segen verheißen, aber wir stecken auch noch in den Herausforderungen, die das Leben einfach mit sich bringt. Gott hat versprochen, dass er aufpasst, dass wir unterwegs nicht verloren gehen. Und das ist eine Zusage, dass wir in diesen Kämpfen, die wir in Gedanken haben, in den Emotionen haben, eben wissen, Gott passt auf unseren Glauben auf und er wacht. Also Gott passt nicht nur auf unser Erbe auf, sondern er passt auch noch auf den Erben auf, auf uns, dass wir im Glauben drin bleiben, dass wir nicht verloren gehen. Damit am Ende der Zeit Erbe, also das Erbe und der Erbe sich finden und zusammenkommen und dass wir dann in die Ewigkeit gehen und das Erbe antreten und es wird für alle sichtbar werden, steht hier auch. Gut, Vers 6, Aufforderung zur Freude. Freut euch deshalb von Herzen, vor euch liegt eine große Freude, auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Das ist eine Aufforderung zur Freude. Wir sollen uns freuen, auch wenn dir gerade vielleicht gar nicht nach Freude zumute ist, weil du Schmerzen hast, weil du Schwierigkeiten hast, Probleme hast. Aber wir sollen, das ist eine Aufforderung, wir sollen weiter gucken als gerade das, was jetzt im Moment in unserem Leben passiert. Und wenn wir darüber nachdenken, was wir jetzt schon in Jesus alles haben, dann dürfen wir uns auch jetzt schon freuen. Wir haben seinen Heiligen Geist, der ist unser Tröster und unser Beistand. Wenn wir Fragen haben, dann können wir mit ihm reden und wir können sicher sein, wir kriegen eine Antwort. Das ist ganz unterschiedlich, wie wir die kriegen. Es steht vieles in der Bibel, vieles können wir an Antworten einfach finden, wenn wir in diesem Buch unterwegs sind. Darum ist das so wichtig, dass man eben alles in der Bibel liest, weil auf jede Frage gibt es da eine Antwort, auf jede Lebenssituation. Da können wir uns freuen. Der Heilige Geist spricht auch durch Geschwister. Deswegen ist es immer wichtig, dass wir miteinander reden und auch zuhören. Das hoffe ich auch, dass das bei den Kindern gleich klappt. Durch Träume, durch Visionen, durch meine Gedanken, alles immer mit der Bibel vergleichen. Ne? Wir können auch Gedanken kriegen, die nicht göttlich sind, weil wir eben auch oft nicht im Geist sind. Das ist ganz normal, das denke ich, geht jedem so. Und deswegen ist wichtig, dass wir Gottes Gesinnung wissen, damit wir das prüfen können. Aber wir können uns freuen, dass wir das alles haben. Und auf das himmlische Erbe dürfen wir uns freuen. Das ist unsere Zukunft und es wird nicht mehr lange dauern. Spätestens dann, wenn wir unseren letzten Atemzug gemacht haben, ist es soweit. Und in Angesicht der Ewigkeit ist selbst ein erfülltes langes Leben, vielleicht von 105 Jahren, ganz viel mehr wird es nicht sein, ist kurz, ne? Auf die Ewigkeit gesehen. Dann ist es sogar egal, ob ein Kind kurz nach der Geburt schon von Jesus geholt wird oder ob jemand rund 120 Jahre alt irgendwo geworden ist. Für die Ewigkeit ist das nachher überhaupt kein Unterschied. Und deswegen können wir uns freuen. Auf die Zukunft. Und was sind dagegen unsere, ich sag jetzt mal, kleinen Schwierigkeiten, die wir heute haben? Da werden wir im Himmel nicht mehr drüber nachdenken. Ist auch ganz interessant, dass diese Bibelstelle uns da auch vorbereitet. Gott weiß, dass wir hier eine Menge erdulden müssen. Manchmal ist es richtig hart und manche Leute trifft es noch härter. Er hat uns ja nicht versprochen, dass wir hier schon den Himmel auf Erden erleben. Das Beste kommt noch. Aber wenn wir davon überzeugt sind, wenn unsere Hoffnung eine überzeugende Hoffnung ist, dass das Beste noch kommt und dass was Wunderbares vor uns liegt, dann können wir damit viel entspannter durch herausfordernde Zeiten gehen, als dass die Menschen, die Jesus nicht kennen, die diese Gewissheit nicht haben, tun könnten. Und die Bibelstelle sagt mir auch, dass uns das einfach klar sein muss, dass es Schwierigkeiten hier gibt im Leben. Das ist völlig normal. Das liegt nicht daran, dass wir was falsch machen oder dass Gott uns nicht so lieb hat wie vielleicht jemand anderes, dem es gerade im Moment besser geht. Ich sage euch eins, jeder hat Kämpfe und Schwierigkeiten. Und sie sind unterschiedlich. Der eine hat auf dem Gebiet die Herausforderung, der nächste auf dem anderen. Aber unterhaltet euch mal miteinander und lernt mal den anderen besser kennen. Ihr werdet feststellen, alle von uns kämpfen und auch andere Geschwister kämpfen. Darum ist es auch gut, dass man sich austauscht, weil wenn du nur auf dein Problem guckst, auf deine Situation guckst, dann denkst du vielleicht wirklich, Gott hat dich vergessen oder Gott macht nichts. Oder es passiert nichts, aber und allen anderen geht's gut, aber das stimmt nicht. Jeder hat seinen eigenen Kampf. Und wenn es mit den Gedanken ist, wenn es mit einem selber ist, ist es auch ein ganz harter Kampf, wenn man gegen seine alte Natur kämpft. Und darum ist es wichtig, dass wir einfach auch füreinander da sind und miteinander stehen und uns ermutigen. Ja. Also es muss uns klar sein, dass Schwierigkeiten normal sind. Aber es geht darum, wie gehen wir damit um? Wo gucken wir hin? Gucken wir nach vorne oder gucken wir auf den Boden? Und die Schwierigkeiten, von denen hier die Rede ist, die haben sogar einen Sinn oder einen Zweck, kann man sagen. Und das lesen wir in Vers 7. Denn diese Zeit der Schwierigkeiten, dies dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Er, der Glaube, wird erprobt, so wie Gold im Feuer geprüft und geläutert wird. Und euer Glaube ist Gott sehr viel kostbarer als bloßes Gold. Wenn euer Glaube also stark bleibt, nachdem er durch große Schwierigkeiten geprüft wurde, wird er euch viel Lob und Herrlichkeit und Ehre einbringen an dem Tag, an dem Jesus Christus der ganzen Welt offenbar wird. So, der Glaube wird geprüft. Muss Gott uns denn prüfen? Muss Gott testen, ob wir im Glauben durchhalten? Oder müssen wir vielleicht eher diesen Test bestehen? Ich meine, Gott weiß ja schon alles von Anbeginn an. Der weiß, wie wir durch jede Situation durchgehen werden. Gott muss es nicht testen, aber das ist für uns wichtig. Denn es wird verglichen mit Gold, was geläutert wird im Feuer. Das muss ich vielleicht ein bisschen erklären, wer das nicht weiß. Wenn man Gold erhitzt und dafür steht das Feuer, also ganz Feuer heiß machen, dann wird das flüssig. Und Gold ist ja normal nicht pures Gold, sondern da sind noch andere Bestandteile drin. Und wenn man das erhitzt, dann schwimmen diese anderen Teile, glaube ich, oben und man kann die abfischen und dann kommt pures, reines Gold dabei raus. Und das ist im Feuer geläutert. Das Gold hat jetzt keine Emotionen und keine Empfindungen und empfindet die Hitze jetzt nicht als unangenehm. Aber wenn wir uns vorstellen, dass wir so durch Hitze, das ist Bedrängnis, das ist Druck, das ist, wenn es einem zu heiß wird, sagt man ja auch, da wird auch unser Charakter geläutert. Da kommt raus, was drin ist. Und hier wird das damit verglichen, dass wir in der Bedrängnis eben gestärkt werden. Das heißt, es wird offensichtlich, was noch nicht göttlich in uns ist, und das soll von uns dadurch getrennt werden. Und darum ist für uns so eine Zeit der Prüfung, so eine Zeit, wo wir durch Herausforderungen gehen, rückwirkend immer gut, weil wir gestärkt daraus hervorgehen, wenn wir dranbleiben an Jesus. Wir haben in unserem Glaubensleben auch schon so Phasen erlebt. Und das ist ja auch normal, wie wir vorhin schon gesehen haben. Und in den Phasen selber war es ja nie schön. Das ist manchmal sogar richtig schlimm, wenn jemand schwer krank ist zum Beispiel und du nicht weißt, wird er überleben und wie wird es ausgehen, wenn du keine Arbeit hast und keine, nicht weißt, wovon du morgen leben sollst. Aber wenn du zurückblickst und siehst, Gott hat eingegriffen, Gott hat die Situation in die Hand genommen, Gott hat dich versorgt und durchgetragen, dann gehst du stärker raus, als du reingegangen bist. Und das ist dieses Läutern, ne? dass man dann eine Gewissheit darüber hat. Das stärkt uns. Also die Schwierigkeiten sind sogar gut. Man kann das auch mit Sport oder mit Training vergleichen. Das ist wie Training für den Glauben, ne? Wenn du Muskeltraining machst, vielleicht mit schweren Gewichten, das sind auch Schmerzen, das tut weh, das merkt man, wenn man so eine schwere Hantel hochhebt oder länger man was Schweres trägt, aber das trainiert den Muskel und genauso trainieren die Schwierigkeiten, die Herausforderungen in unserem Leben unseren Glaubensmuskel und das ist das, was es meint, dass es kostbar ist. Ja, und für Gott ist das noch viel wichtiger oder wertvoller als Gold. Unser Glauben. Gold ist ein Synonym oder ein Vergleich zu wohlhabend sein, Besitztum, Reichtum, Geld, Materielles. Und Gott sagt, dein Glaube ist mir noch viel kostbarer als das Gold, das reinste Gold dieser Welt. Weil Gold vergeht, aber wir bleiben. Unsere Seele, unser Glaube, das, was uns ausmacht, das bleibt und das ist ewiglich. Und darum ist Gott das viel kostbarer. Ja, das hatte ich schon gesagt. In den Schwierigkeiten kann man auch diesen Test, kann man ja positiv oder negativ bestehen. Ne? Es kann auch passieren, dass du so eine Krise in deinem Leben hast, dass dein Glaube dir wegbricht. Und das ist sogar gut, wenn man das erkennt. Weil es ist ja noch nicht verloren. Aber wenn du merkst, dass das, was du dir als Glaubensfundament aufgebaut hast, jetzt nicht trägt, weil jetzt gilt's, ne? Jetzt ist eine Herausforderung da, die ist so heftig und so schwer, dass du denkst, das schaffst du nicht. Jetzt, wo ist Gott, rufen wir dann vielleicht. Warum machst du nichts? Und in diesen Schwierigkeiten ist einfach gut, das ist wie ein Barometer, wo wir erkennen können, wo stehen wir denn eigentlich? Wie gefestigt sind wir? Hält das Fundament, das ich mir aufgebaut habe, meines Glaubens, das Fundament? Stehe ich da fest? Und wenn ich merke, dass das ziemlich dünnes Eis ist, dass es wackelt und nicht richtig trägt und ich das nicht richtig glaube, ja, dann gib nicht auf, dann sprech mit jemandem darüber. Such dir eine Gebetsgruppe, such dir Geschwister in der Gemeinde oder auch außerhalb der Gemeinde, die dir zuhören und die Verantwortung für deinen Glauben mit übernehmen, die dir den nicht abnehmen, aber die dich durchtragen. Ganz oft ist es so, dass man in ganz schweren Zeiten gar nicht selber beten kann. Es ist immer toll, wenn man das Sprachengebet hat. Wenn ich nicht weiß, was ich beten soll, dann mache ich Shakalabadasiya Kodabashika und ich weiß, mein Geist betet und das ist nicht verkehrt, das ist das, was Jesus hören will. Aber manchmal geht selbst das nicht, weil man sich so um seine Situation dreht und kreist. Und wenn du dir da Hilfe holst, indem du sagst, du bist meine Schwester, du bist mein Bruder und ich habe jetzt hier eine Situation, ich habe im Moment nicht mal mehr so ein bisschen Glauben. Hast du Glauben? Da wird dir der andere sagen, ja, guck mal, in der Bibel steht, dass es so und so ausgehen wird, dass Gott dich durchtragen wird, dass er dich nicht aufgibt, dass alles zum Besten geht. Ich glaube und dann beten andere Leute für dich und tragen dich auf Glaubenshänden. Das ist so ähnlich wie der gelähmte Mann damals, den die Freunde zu Jesus getragen haben. Der konnte auch nicht selber zu Jesus gehen. Das ist ein Bild eigentlich dafür, wenn unser Glaube gerade so schwach ist, dass er nicht mehr auf den Beinen stehen kann. Dann such dir gute Freunde, auf die du dich verlassen kannst, die dich auf Glaubenshänden durchtragen, bis deine Füße wieder feststehen können. Und nachher erkennen wir, dass wir gestärkt sind und daraus hervorgehen. Das kann man auch vergleichen mit einer Enttäuschung. Vielleicht bist du enttäuscht von Gott. Wisst ihr, was das Wort Enttäuschung bedeutet? Das ist eigentlich ein negatives Wort. Jetzt hast du mich aber enttäuscht oder jetzt bin ich aber enttäuscht. Aber eigentlich steckt das Wort Täuschung da drin, also was Falsches geglaubt haben. Und ent heißt, es ist entlarvt, es ist aufgedeckt. Von da ist das gut. Und es ist auch, wenn du an deinem Glauben merkst, dass du enttäuscht bist, das zeigt dir, wo du bist. Und dann packt man halt an der Stelle an und geht weiter. Also sind auch solche Enttäuschungen, wo wir von Situationen und von Menschen enttäuscht sind, gut, weil wir nicht mehr getäuscht werden. Getäuscht sein heißt, man setzt die Hoffnung auf, was nicht richtig ist, was falsch ist. Ja. So, dann hatte ich das mit dem geläuterten Gold ja vorhin schon erwähnt. Also unser Glaube ist viel, viel wichtiger als alles Gold dieser Welt. Und wir werden gereinigt, alles verbrennt im Feuer, was nicht Bestand hat, was nicht ewig ist. Und nur das Echte, das Reine kann auch im Glauben bestehen. Du kannst dir viel anlernen oder anlesen. Man kann alle möglichen frommen Weisheiten von sich geben und auf alles eine fromme Antwort haben. Aber wenn du in diesem Feuer der Bedrängnis bist, wird das verbrennen, wenn das nicht echt ist, wenn das keine Substanz hat. Darum ist das wichtig, dass unser Glaube unser eigener Glaube ist und nicht der Glaube von unseren Eltern oder Ehepartnern oder Hausgruppenleitern oder Pastoren. Wir müssen unseren eigenen Glauben nähren und stärken. Und in diesen Schwierigkeiten kannst du immer testen, wo du stehst mit deinem Glauben. So, Teil 2 von diesem Vers 7. Da habe ich mir drüber geschrieben, es lohnt sich durchzuhalten. Das ist ab dem Punkt hinter Gold. Wenn euer Glaube also stark bleibt, nachdem er durch große Schwierigkeiten geprüft wurde, wird er euch viel Lob und Herrlichkeit und Ehre einbringen an dem Tag, an dem Jesus Christus der ganzen Welt offenbart werden wird. Das heißt, es wird sehr wohl registriert, wie wir uns positionieren, wie wir durchgehen. Wenn wir das also überwunden haben und der Glaube hat Bestand gehalten oder hat uns durchgetragen, trotz der Schwierigkeiten, es wurde geprüft und positiv beendet, wir sind dran geblieben, dann verspricht uns das viel Lob und Herrlichkeit und Ehre an dem Tag, wenn Jesus wiederkommt. Da werde ich erinnert an den Siegeskranz. Es gibt auch einen Siegeskranz, der uns verheißen ist, wenn Jesus wiederkommt. Das ist eine Medaille, das ist die Belohnung. Und jemand, der beim Sport siegt und diesen Siegeskranz kriegt, der muss sich auch an alle Wettkampfregeln halten. Und so gilt es auch für uns, dass wir eben auch in den Schwierigkeiten nicht krumme Wege gehen, sondern dranbleiben, aufrichtig, ehrlich sind. Und wir wissen, wir werden die Belohnung bekommen. Das wird sein an dem Tag, wo wir dieses Erbe empfangen, wo das Erbe sichtbar wird. Dann werden wir belohnt für unsere Treue. Das mit dem Siegeskranz steht übrigens im 2. Timotheus 2. Das ist der Lohn fürs Kämpfen, fürs Durchhalten, dass wir dran geblieben sind. Ja, und die Freude auf die Ewigkeit soll uns der Ansporn sein, dran zu bleiben in guten und in schwierigen Tagen. Und das beten wir auch für unsere Geschwister in Afrika, von denen wir heute Morgen gehört haben, die bedrängt sind. Da sind auch wieder wir gefordert, dass wir verfolgte Christen durch unsere Gebete durchtragen und ermutigen. Und ich bin mir ganz sicher, dass die das empfangen werden. Wenn wir beten für bedrängte Geschwister hier auf der Erde, im Iran, in Afrika, in Korea, in China, in ganz vielen Ländern, ist auch bald wieder der Open Doors Tag. Da werden wir auch daran denken und dafür beten und darüber mehr Informationen bekommen. Wir hier in der sicheren westlichen Welt, wir haben den Auftrag, für die anderen einzustehen. Das ist ganz, ganz kostbar und das wird die auch erreichen. Die werden das merken, die werden dadurch bestärkt werden, auch wenn wir keinen Kontakt zu denen haben. So, dann schließen wir mit Vers 9. Er acht erst noch. Ihr liebt ihn, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. Obwohl ihr ihn nicht seht, glaubt ihr an ihn. Und schon jetzt seid ihr erfüllt von herrlicher, unaussprechlicher Freude. Ja. Was gibt es dazu zu sagen? Wir lieben Jesus, wo wir ihn noch nicht gesehen haben. Aber wir glauben ihm. Und das ist dieser Glaube, dieses Vertrauen, dieses Hoffen, dass alles so wahr ist. Und das ist eben diese Gewissheit, die mein Geist durch den Heiligen Geist bekommt, dass wir jetzt schon wissen, dass unser Gott der lebendige Gott ist, weil wir ja schon jetzt in Beziehung mit ihm sind. Und hier ist die Rede von einer herrlichen, unaussprechlichen Freude. Also da muss ich sagen, da muss ich auch noch hinkommen. Die habe ich noch nicht, aber da möchte ich mich nach ausstrecken, dass ich eben nicht nur die Freude habe, da wo es gerade schön ist, sondern diese Ewigkeitsperspektive meine richtige Freude ist. Ja, und im Vers 9, ihr erreicht ja das Ziel eures Glaubens, nämlich die Rettung eurer Seelen. Das ist der Grund, warum wir uns freuen, weil wir wissen, wenn wir dranbleiben, erreichen wir das Ziel und wir werden das Erbe gemeinsam mit Jesus antreten. Halleluja. Wir werden das Ziel unseres Glaubens erreichen, die Errettung unserer Seele und die Ewigkeit bei Jesus sein. Das ist Grund zur Freude. Also da müssen wir eigentlich viel mehr hinkommen, dass wir uns darauf fokussieren und nicht auf dieses und jenes. Also lasst uns sehen, dass wir nicht Trübsal blasen, sagen wir so schön, dass wir uns nicht von negativen Nachrichten und Gedankengut runterziehen lassen, nicht auf die Umstände gucken, sondern auf das sehen, was noch kommt. Die Herrlichkeit mit Jesus und du bist sein Gottes Vaters Erbe. Das Beste liegt noch vor dir. Amen.